Einige von euch kennen vielleicht A.W. Tozer. Ein bedeutender, ein bedeutender Prediger, der viel über Erneuerung geschrieben hat, viele Bücher und Werke geschrieben hat und in einer Klarheit manchmal auch schreibt, wie viele Prediger es so nicht tun. Und aus einem seiner Werke schreibt er: Unser gesamtes geistliches Leben ist auf einem niedrigen Niveau. Wir haben uns an uns selbst gemessen, bis der Anreiz, höhere Ebenen in den Dingen des Geistes zu erlangen, verschwunden sind. Wir haben die Welt nachgeahmt, die Gunst der Menschen gesucht, Freude erzeugt, um damit die Freude am Herrn zu ersetzen und eine billige synthetische Kraft erzeugt, um die Kraft des Heiligen Geistes zu ersetzen. Ich glaube, Tozer legt hier den Finger in eine wunde Stelle hinein. In unser Leben, aber auch in das Leben von unseren Kirchen und Gemeinden. Und er scheut sich hier Dinge nicht beim Namen zu nennen. Und ich glaube, dass es eine unglaubliche Not ist heute in unseren Kirchen und Gemeinden, gerade in unserem Land, um Gottes Geist, genauer gesagt dem Heiligen Geist, wirklich seinen Platz zu geben und Raum zu geben, dass er das tun kann, was er tun will, was er unter uns tun möchte. Aber auch wenn wir uns darin übereinstimmen, wenn wir sagen, es gibt ein Problem in unseren Kirchen und Gemeinden, ich glaube, das fällt uns nicht schwer, das allen zu sagen oder das selbst, dass wir das alle miteinander sagen. Aber dennoch glaube ich, dass wir uns nicht darin so leicht finden werden. Was ist denn dagegen zu tun? Wie schaffen wir es dann, dem Geist Raum zu geben, dass er sich entfalten kann, dass er wirklich seinen Platz bekommt? Und dem Paulus gesagt hat, werdet voller Geist. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die heute in den Gottesdienst gehen, das Problem der Kirchen und Gemeinden in unserem Land oder auch in anderen Ländern, dass sie es nicht unbedingt mit dem Fehlen oder mit der fehlenden Wirkung des Heiligen Geistes verbinden. Dass das Erste ist, woran wir denken, in dem Moment. Ich möchte heute Morgen die Behauptung aufstellen. Denken wir einmal über Folgendes nach. Wenn du oder ich niemals in einer Gemeinde gewesen wären und wir würden die Gemeinde Jesu nicht kennen, so wie wir sie kennen, so wie wir jeden Sonntag hier sind, und wir hätten nur die Bibel. Und du würdest das Alte und das Neue Testament lesen und gelesen haben. Ich glaube, wir hätten alle durchweg eine viel größere und viel bedeutungsvollere Erwartung an einem Leben im Geist, in unserem Leben, als das, was wir im Moment besitzen. Wenn wir nicht den Hintergrund der Kirchengeschichte und der Gemeindegeschichte hätten, sondern nur dieses Wort, ich glaube, wir hätten eine ganz andere Erwartung. Und ich glaube zu Recht. Ich glaube, dass uns in vieler Hinsicht der Reichtum mit der Gabe des Geistes nicht wirklich bewusst ist. Nicht wirklich angekommen. Theoretisch schon. Aber es ist nicht irgendwie präsent. Es ist nicht unser Eigentum geworden. Gottes Reichtum in der Gabe seines Heiligen Geistes, darüber möchte ich mit euch einen Augenblick nachdenken. Ihr Lieben, wir sind unendlich reich. Ist uns das klar? Alleine durch die Gabe des Heiligen Geistes. Wir sind unglaublich reich, wenn wir verstanden haben, was Pfingsten ist. Was Pfingsten ausmacht, was uns da geschenkt worden ist. Und kann es sein, dass wir Gottes Potenzial oft nicht richtig freisetzen in unserem Leben, weil uns das nicht richtig präsent ist? Weil das noch nicht so richtig angekommen, weil wir das immer noch irgendwie klein halten? Und ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt Leute hier jetzt denken heute, oh Mann, jetzt hoffentlich wird Ralf jetzt nicht zu charismatisch. Aber ihr Lieben, Wenn ihr charismatisch versteht in dem Sinne, Ralf will wirklich dem Heiligen Geist mehr Raum geben und auch es bewirken und schaffen, dass wir auch als Gemeinde dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dann ja. Wenn ihr unter charismatisch einfach nur versteht, mehr Gefühl, dann nein. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Bibel, wenn gerade auch wenn wir Jesus reden lassen, dass wenn Gottes Geist wirkt, dann bleibt es nie gefühllos. Weil es immer den ganzen Menschen berührt. Oder glaubt ihr wirklich zu Pfingsten, als Petrus dort stand und diese Botschaft gesprochen hat und dann 3000 Menschen zum Glauben kamen und die Bibel sagt, es ging ihnen durchs Herz, dass das ohne Gefühl war? Dass es alles nur ein Übermitteln von geistlichen Wahrheiten war? Da ist was passiert im Herzen. Da ist Lebensveränderung gewirkt worden. Das war nicht ein kaltes, mechanisches Abhandeln von geistlichen Tatsachen. Es drang ihnen durchs Herz. Aber es war auch nicht einfach nur eine gefühlvolle Peitsche. Es kam beides zusammen. Das Herz und das Wort. Und das ist das, was Gottes Geist bewirkt. Wenn das Wort Gottes ins Herz dringt. Warum können wir uns reich wähnen, wenn Gottes Geist uns geschenkt worden ist durch Pfingsten? Warum können wir uns reich wähnen? Drei kurze Punkte dazu. Und muss ja sehen, dass ich schneller durchkomme, auch mit meinen Predigten. Ihr Lieben, deshalb ohne den Geist kein geistliches Leben. Warum sind wir reich? Durch den Geist. Weil ab jetzt ein geistliches Leben möglich ist. Das war vorher in dieser Form so nicht mehr. Es war nie möglich ohne den Geist. Ein geistliches Leben. Paulus spricht in Römer 8, 9 davon. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da er ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Merken wir die Wichtigkeit des Geistes, die Präsenz des Geistes in unserem Leben? Ohne den Geist kein geistliches Leben. Das heißt, ohne den Geist geht es nicht. Ohne diesen Geist gehören Menschen nicht zu Christus. So wichtig ist der Geist. Er macht einen entscheidenden Unterschied aus. Ist jemand in Christus oder nicht? Gehört jemand zu Christus oder nicht? Hat er den Geist oder nicht? So wichtig ist der Geist. Aber mit diesem Geist gehören wir nicht nur zu Christus, sondern ein geistliches Leben wird ermöglicht. Ein Leben, das wir vorher nicht kannten. Der Geist macht den Unterschied aus. Den entscheidenden Unterschied. Und wenn der Geist solch einen Unterschied ausmacht, ja, dann müssten wir uns doch auch fragen, was müssen wir von dem Geist erwarten in unserem Leben? Ihr Lieben, wir sagen es ja auch oft, mit dem Heiligen Geist nimmt Gott Selbstbehausung in uns. Richtig? Gott kommt in uns. Allein das ist schon eine Wahrheit, die ist so... Zu überlegen, Gott nimmt Raum in mir, das ist erstmal die erste Wahrheit, über die wir mal nachdenken müssen, die wieder ankommen muss. Er ist nicht nur bei mir, er ist in mir. Und jetzt überlegt mal, was wir damit sagen, wenn wir sagen, Gott lebt direkt in mir. Was das für eine Aussage ist. Was für Erwartungen schürt das? Oder anders gefragt, würdest du dich trauen, rauszugehen und Menschen, die du draußen triffst, zu sagen, weißt du was, Gott lebt in mir. Weil der Heilige Geist lebt in mir. Gottes Heiliger Geist befähigt mich dazu, ein völlig neues Leben zu leben. Ein übernatürliches Leben zu leben. Ja, wenn du sowas sagen würdest, was glaubst du, würde das an Erwartungen schüren? Ich glaube, das würde etwas... In Erwartung schön, etwas Unmögliches. Etwas, was Menschen nicht können. Ein übernatürliches, geistliches Leben. Gottes Reichtum an uns. Das ist Gottes Reichtum an uns. Eine Befähigung zu einem anderen Leben. Ein geistliches, etwas, was wir vorher nicht hatten, nicht kannten, was jetzt da ist. Ein göttliches Leben ist möglich geworden. ein göttliches Leben. Zweitens, warum können wir durch Pfingsten uns reich wähnen? Warum? Weil wir etwas erwarten können von diesem Leben im Geist. Gehen wir einen Schritt weiter. Erwarte etwas von diesem Leben im Geist. Hast du Erwartungen an dieses Leben? Ja, wie sehen die aus? Was sind deine Erwartungen? Wir haben es schon gehört. Er wird der Geist Christi genannt. Aber was für Möglichkeiten öffnen sich uns, wenn der Heilige Geist wirklich in uns Raum genommen hat? Was für ein Reichtum macht das aus? Und lassen wir hier einmal Jesus selbst zu Wort kommen. Aus Johannes 7 sehen wir, Jesus spricht immer wieder über den Geist. Ob das in Johannes 4 ist, in Johannes 7 ist oder dann später in Johannes 14 bis 16. Immer wieder ist das Thema Geist im Johannesevangelium, wo Jesus selbst über ihn spricht. In Johannes 7, die Verse 38, 39. Wenn jemand an mich glaubt, sagt Jesus, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er erklärt es dann, Johannes. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist. Den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Ist ein interessanter Hintergrund, gerade hier in Johannes 7, die Juden sind gerade dabei, das Laubhüttenfest zu feiern. Das war eins dieser großen Feste in Israel gewesen, wo man erwartet hat, dass alle männlichen Juden nach Jerusalem kommen und das mitfeiern. Man hatte dann in Erinnerung an die Wüstenwanderung Zelte aufgestellt oder Hütten aufgestellt und darin eine Woche lang gelebt. Um so ein bisschen diese Erfahrung noch einmal zu rekapitulieren, wie war das denn damals in der Wüste und wie Gott uns geführt hat durch die Wüste. Und dann ging man hin jeden Tag und holte in der Nacht der Überlieferung Wasser aus dem Teich Siloa und brachte das dann an den Altar, an das Heiligtum. Aber am achten Tag tat man das nicht. Und am achten Tag steht Jesus auf und sagt, wer an mich glaubt, der wird selbst zu einer Quelle von lebendigem Wasser werden für andere. Wer an mich glaubt. Das war der Moment, ehe das Angebot für ein Leben im Geist zu machen. Ströme lebendigen Wassers. Lieben, was dürfen Menschen von uns erwarten, wenn wir den Geist haben? Ströme lebendigen Wassers. Richtig? Das heißt dann aber doch auch, dass in meinem eigenen Innern irgendwo Ströme lebendigen Wassers sind. Irgendwas in mir muss durch den Geist gestillt worden sein, richtig? Ein Durst, der vorher da war, der nicht stillbar war, der gequält hat. Das ist eine wesentliche Funktion und Aufgabe des Heiligen Geistes, oder nicht? Etwas zu stillen, was kein Mensch stillen kann. Ein tiefen Durst. Was für ein Reichtum, was für ein Geschenk. Und jetzt natürlich die ehrliche Frage, ist das deine Erfahrung? Und darauf will ich natürlich auch kurz eingehen. Vielleicht bist du jetzt geneigt, einfach zu sagen, ich kenne das so nicht. Vielleicht kommt dann so ein Moment, wo du innerlich denkst, habe ich überhaupt den Geist? Ist der überhaupt bei mir oder in mir aktiv? Lieben, den Geist, den Jesus uns geschenkt hat, er kam zu Pfingsten. Und Pfingsten ist ein Fest, was die Juden schon lange Zeit gefeiert haben. Pfingsten ist ein Fest, was man auch das Erstlingsfest nennt. Und das hieß, Pfingsten hat man gefeiert, weil man die ersten Gaben von den Feldern, von den Früchten eingebracht hat und das gefeiert hat, dass eine Ernte kommt. Aber es war nur die Erstlingsgabe. Es war die Prophezeiung von denen, die große Ernte kommt noch. Das war noch nicht die große Ernte. Das war nur ein Vorgeschmack. Und wenn wir das jetzt übertragen, ein Bild auf das Leben im Geist in uns, Das ist das, was Paulus nämlich über den Geist sagt in Römer 8, 23. Der Geist ist die Erstlingsgabe Gottes an uns. Dann ist der Geist so etwas wie der Vorgeschmack. Ein erster Vorgeschmack. Im Blick auf das, was kommen soll, was die Ewigkeit, was die ewige Herrlichkeit Gottes, wenn sie einmal sichtbar wird, offenbart. Aber dann heißt das auch, ihr Leben, es ist möglich, das jetzt schon zu schmecken, richtig? Es ist möglich, das jetzt schon zu erleben, was das heißt, einmal in der Herrlichkeit vor Gott zu stehen. Ein Teil davon jetzt schon. Es ist möglich, jetzt schon so etwas, einen Vorgeschmack wie Himmel auf Erden zu erleben. Das macht der Geist möglich. Das ist der Geist. Aber, und hier müssen wir realistisch bleiben, es ist ein Vorgeschmack. Es ist eine Erstlingsgabe. Es ist noch nicht das Vollkommene. Wir können etwas davon erleben, aber noch nicht. Deswegen wird eine Sehnsucht bleiben. Deswegen wird ein Schmerz bleiben, solange wir hier sind, solange Jesus noch nicht sichtbar wieder da ist. Deswegen wird das bleiben. Aber es ist trotzdem möglich, das Geschenk des Geistes. Und jetzt merken wir hoffentlich, wie wichtig Pfingsten für uns ist. Wie entscheidend Pfingsten für uns ist. Ihr Lieben, der Geist ermöglicht es uns, auf einer geistlichen, auf einer sozialen und auch auf einer seelisch-psychischen Ebene jetzt schon Heilung zu erleben und zu erfahren. Jetzt schon. Warum kann ich das so sagen? Ganz einfach, und da kommen wir dann zum dritten Punkt, weil der Geist der jetzige Ersatztröster ist an Jesu Stelle. Weil der Geist der jetzige Ersatztröster ist an Jesu Stelle. Er übernimmt die Aufgabe Jesu, die er hatte, als er mit seinen Jüngern auf dieser Erde unterwegs war. Und Jesus, was hat er getan, als er auf der Erde unterwegs war? Geheilt, nicht wahr? Menschen geholfen, weiterzukommen, Knoten gelöst. Also können wir auch damit rechnen, dass das der Geist in irgendeiner Art und Weise auch weiter tut. Der Geist ist der jetzige Trösterersatz für Jesus. Der Geist ist der jetzige Trösterersatz für Jesus. Irgendwann kam der Moment, und Jesus wusste das, ich werde bald die Erde verlassen. Und dann werden meine Jünger allein sein. Und er wollte die Jünger dann auf diesen Moment vorbereiten. Und dann lesen wir da speziell davon in Johannes 14 bis 16, wo Jesus versucht, seine Jünger vorzubereiten. Jesus wollte sie trösten, ihnen Mut machen. So beginnt er mit den Worten in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Das ist was für tröstende Worte. Und versucht sie damit vorzubereiten, ich werde bald nicht mehr bei euch sein, aber euer Herz erschrecke nicht. Und ich sehe mindestens drei entscheidende Wahrheiten hier in Johannes 14, wie Jesus versucht, seine Jünger zu trösten. Wie hättest du das getan? Wie hättest du Jünger, die gerade mit Jesus 3,5 Jahre oder 3 Jahre unterwegs sind, leibhaftig, und jetzt soll ihnen gesagt werden, Jesus wird sie verlassen, sie werden ihn nicht mehr sehen bis zum Ende seines Lebens. Wie hättest du sie getröstet? Was wäre da so mächtig gewesen, sie aus dieser Tiefe rauszuholen? Was denn? Was hättest du gemacht? Womit hättest du dich trösten lassen, wenn du so ein Jünger gewesen wärst, der Jesus so nah, hautnah erlebt hätte? Und jetzt hörst du, ich gehe weg und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Wie tröstet Jesus seine Jünger im Blick auf sein bevorstehendes Fortgehen? Erstens, Jesus sagt, die Trennung ist nur vorübergehend. Jesus tröstet damit, die Trennung ist nur temporär. Sie ist nicht für immer. Wir werden wieder zusammenkommen, wir werden wieder vereint sein. Darauf könnt ihr euch, das ist mein Versprechen an euch, seid damit getröstet. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und zweitens, Jesus wird ihre Gebete hören und erhören, hat er versprochen. Jesus hat gesagt, wenn ich beim Vater bin, wenn ihr mich nicht mehr seht, ich werde euch hören und ich werde euch erhören. Johannes 14, 13 bis 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Er tröstet damit, ich werde eure Gebete hören. Ihr Lieben, wenn ihr einen klaren Indiz braucht dafür, dass Jesus selbst geglaubt hat, dass er Gott ist, hier habt ihr es. Jesus sagt seinen Jüngern, ich werde eure Gebete nicht nur hören, ich werde eure Gebete erhören. Ich denke, das ist ein klares Zeichen von überzeugter Göttlichkeit. Ich weiß nicht, was die Jünger in dem Moment gedacht haben, aber wenn Jesus so redet, aber das ist Jesu Verheißung, ich werde eure Gebete erhören. Da merkt ihr hoffentlich auch, Jesus ist bis jetzt der Tröster, nicht wahr? Er macht Mut, er tröstet. Er ist in der Rolle des Trösters, dem er sagt, ich bin nur temporär weg, ich werde dafür sorgen, dass eure Gebete erhört werden. Aber dann kommt er zum ultimativen Trost, zum entscheidenden Trost. Und was ist der entscheidende Trost? Ihr Lieben, was ist der entscheidende Trost? Jesus wird sich dafür einsetzen, dass sie einen entsprechenden Ersatztröster an seiner Statt empfangen. Das ist sein Versprechen. Ein Ersatztröster. Schaut mal, Johannes 14, 16. Ich will den Vater bitten. Er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus tröstet sie damit, dass er sich dafür einsetzen wird, dass sie einen adäquaten, entsprechenden Tröster bekommen an seiner Stelle. Und damit sagt Jesus, das war meine Aufgabe bis jetzt. Ich war der erste Tröster. Aber der Heilige Geist wird in der gleichen Mission unterwegs sein. Der zweite Tröster. Er wird das fortführen, was ich begonnen habe. Und Jesus sagt damit, er wird nicht ein Tröster anderer Art sein, sondern sagt, wenn er sagt, einen anderen Tröster, sondern es wird ein Tröster gleicher Art sein, genau wie ich. Er wird genau das ausfüllen, was ich für euch war. Hast du jemals aufrichtig über die Implikation, die Bedeutung von dem nachgedacht, wenn Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Tröster senden, was das bedeutet für uns? Würdest du gerne Jesus heute Morgen an deiner Seite haben? Würdest du gerne die Gelegenheit haben, dass Jesus neben dir steht, dass du ihn direkt fragen könntest, dass er dich führen würde, dass er dir die Klarheit schenken würde, die dir so fehlt? Wäre das nicht wahnsinnig? Ich glaube, niemand von uns würde bezweifeln und sagen, das wäre unwichtig, wenn Jesus so erfahrbar wäre oder nicht. Jeder würde sich das wünschen. Zutiefst oder nicht? Ist das nicht eine Sehnsucht, die wir haben? Und da müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir das lesen, wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, wenn das wahr ist, warum glauben wir dann, dass Jesus an unserer Seite so viel besser wäre als die direkte, unmittelbare Präsenz des Heiligen Geistes? Warum glauben wir das? Glauben wir das, was Jesus hier sagt? Und ihr Lieben, Jesus geht noch einen Schritt weiter in Johannes 16, 7 von der effektiven Wirkung der Beziehung zu diesem Geist. Wenn er sagt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ihr Lieben, Jesus sagt, was sagt Jesus hier anderes als, ihr habt mehr von dem Heiligen Geist als wie von meiner leiblichen Präsenz. Das ist seine Aussage, oder nicht? Ihr habt mehr vom Heiligen Geist für euer Leben als von meiner leiblichen Präsenz. Das sind Hammeraussagen, nicht wahr? Aber das ist Gottes Reichtum, den er uns geschenkt hat zu Pfingsten. Ihr Lieben, es sind Aussagen wie diese, die mich in den letzten Jahren noch immer wieder bewegen und darüber neu nachdenken lassen. Inwieweit sind wir offen für die Wirkung des Heiligen Geistes? Wenn wir nur dem zuhören und lauschen, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, nicht ich, nicht irgendjemand anders. Jesus. Vielleicht haben wir oft zu viel Kopfwissen über den Geist. Aber nicht diese Erfahrungsebene, dieses, dass er da ist, zu trösten, ein Begleiter, ein Helfer, ein Beistand zu sein. In dieser Hinsicht der Ersatz für Jesus, für die Zeit, wo er nicht leibhaftig bei uns ist. Aber Jesus sagt, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Der bei euch bleibt in Ewigkeit. Deswegen die Herausforderung an uns heute Morgen. Inwieweit ist das eingezogen in unser Herz, in unser Leben? Ist es Teil unseres Lebens? Was wäre, wenn du morgen aufwachen würdest und feststellen würdest, der Heilige Geist ist gar nicht mehr präsent? Würde das irgendeinen Unterschied ausmachen in deinem Leben? Eine letzte Herausforderung, damit möchte ich euch nach Hause schicken. Wann war der letzte Moment, wo du unleugbar den Heiligen Geist in Aktion gesehen hast, in dir oder um dich herum? Wann war dieser letzte Moment? Bei mir war es diese letzte Woche ein Moment, wo mich der Geist überführt hat, wo ich erschrocken war, wie ich reagieren kann, wenn ich nicht auf seine Führung achte, wo wir beim Einkauf im Supermarkt waren und wir Sachen aus unserem Einkaufswagen aufs Band gelegt hatten und dann ein älterer Mann hinter mir schon auch anfing, Sachen aufs Band zu legen und wir hatten den Einkaufswagen noch voll. Und er dann eben diesen Sicherheitsabstand einfach nicht eingehalten hat und ich nicht genügend wirklich Kraft hatte, dort deeskalierend zu wirken. Und ich merkte, wie Gottes Geist mir später aufzeigte, wie hilflos ich ohne seine Führung und Kontrolle bin. Wann war dein letzter Moment, wo Gottes Geist entweder an dir oder durch dich, an anderen, wo du gemerkt hast, wie du zu einer Lebensquelle, was aus dir rausgekommen ist, zu einer Lebensquelle für andere geworden ist. Wann war dieser Moment das letzte Mal? Wenn du dich daran erinnerst, dann danke Gott dafür, dass du den Geist erleben darfst, dass du ihn persönlich erleben darfst und dass er dich gebraucht. Und wenn du Mühe hast, wirklich eine Verbindung mit dem Wirken des Geistes in deinem Leben herzustellen, dann frag dich vielleicht auch, ob da einfach nur zu viel Kopfwissen über den Geist ist und zu wenig diese Beziehungsebene mit dem Geist. Tatsache ist doch, ihr Lieben, die meisten von uns wissen viel mehr über den Geist, als was die erste Gemeinde wusste. Aber die erste Gemeinde wusste die Kraft des Geistes und erlebte die Kraft des Geistes. Aber es kann natürlich auch sein, wenn wir Gottes Geist so nicht erleben, dass wir ihn vielleicht auch noch nicht haben. Wenn das der Fall ist, dann tu Buße. Bitte um Vergebung, öffne Jesus dein Herz. Der Reichtum von Pfingsten, was Gott uns mit der Gabe des Geistes geschenkt hat, verspricht, auch heute ihn persönlich und kraftvoll zu erleben. Glauben wir das noch? Es ist besser für euch, dass ich gehe und dass der Geist an meiner Stelle zu euch kommt und in euch wohnt. Amen.